Herzlich willkommen zur Spiritualität, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Unser Thema heute, das sind praktische Hinweise zur geistlichen Begleitung. Selbst wenn gegenwärtig der Wunsch nach geistlicher Begleitung nämlich recht häufig und lebendig geäußert wird, stellt sich ja immer dennoch die Frage nach ihrem geistlichen Spezifikum. Und wie es damit aussieht, das soll in dieser Sendung heute gezeigt werden. Dazu ist uns heute aus Eichstätt Professor Pater Dr. Michael Schneider als der Jesuit zugeschaltet. Er ist Spiritualrat am Priesterseminar in Eichstätt. Hallo Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Pater Schneider, Sie sind schon seit die langen Jahren spiritual, ursprünglich im Priesterseminar St. Georgen in Frankfurt. Jetzt sind Sie in Eichstätt. Das heißt, was geistliche Begleitung angeht, haben Sie ein breites Erfahrungsspektrum und können uns also heute wirklich praktische Hinweise dazu geben. Und da freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag hier in der Spiritualität. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich habe einmal nachgeschaut, an die 10 Sendungen über geistliche Begleitung gehalten. Und von da aus muss ich mich jetzt wohl nicht mehr wiederholen, sondern ich möchte nur einen Aspekt in dem großen Fragegebiet aufgreifen. Und deshalb verzeihen Sie, wenn ich nicht allumfassend jetzt das Thema behandeln möchte. Vielleicht ein kleiner biografischer Rückblick. Es wurde ja auch schon angesprochen, dass ich das über einige Jahre in der Priesterausbildung tue, nämlich andere geistlich zu begleiten. Das fing mal 1977 an, als der Regens aus einer Regentenkonferenz kam und sagte, Michael, es gibt was Neues. Und ich fragte dann, was denn? Und er sagte, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber die nannten das geistliche Führung und du kannst ja mal hingehen und dann so ein, zwei Studenten nachmittags mal zum Tee einladen und dann sprecht er mal, wie es mit dem Studium und sonst wie geht. Damit habe ich angefangen, geistliche Begleitung zu halten. Also Sie sehen, es ist ein neuer Begriff. Damals hieß es noch geistliche Führung. Von einem Mitbruder damals auch ein wichtiges Buch geschrieben, das genau diesen Titel auch trägt. Also einer ist der Meister, das ist der sogenannte geistliche Begleiter. Und der zeigt dem anderen, wo es lang geht. Und wenn es Probleme und Fragen gibt, gibt er ihm die kenntnisreichen Antworten. Aber dieses Institut der geistlichen Begleitung, das wenigstens in diesem Begriff recht neu ist, hat dann doch sehr schnell andere Wandlungen angenommen. Dann gab es eine Zeit, das war so Ende der 70er, Anfang der 80er, da hat man in der geistlichen Begleitung großen Wert drauf gelegt, dass man rückspiegelt. Also der Begleiter stellt sich und seine Situation dar und der Begleiter selber, er sagt dann, ja, sie fühlen sich jetzt so und so. Das war für mich von Anfang an sehr ungenügend, weil wir ja mehr zu tun haben, als nur dem anderen rückzuspiegeln, wie er sich fühlt. Und so kam auch dann schon nach einigen Jahren wieder eine ganz neue Richtung, nämlich eine themenkonzentrierte Begleitung. Das war schon eher in meine Richtung, dass ich dann dachte, ja, wir müssen ja auch in der Begleitung Verkündigung halten. Dann in der Mitte der 80er Jahre wendete sich das noch einmal, dass nämlich gerade auch unter den Seminaristen die Themen angesprochen wurden in der geistlichen Begleitung. Aber das führte dann schließlich dazu, dass ich über Jahre gar keine Beichte mehr hatte. Denn man hat ja eigentlich schon alles in der Begleitung besprochen. Was soll man das nochmal wiederholen in einer Beichte? Auch ein wichtiger Punkt, also es war ja so, wir haben darüber schon ausführlich gesprochen, die Seelenführungsbeichte oder die Andachtsbeichte, wo man dann regelmäßig und häufig zur Beichte ging. Aber das Wichtigste war der Zuspruch fürs geistliche Leben. Und so nahm dann also zunehmend auch die geistliche Begleitung die Stelle ein, die dann früher die Beichte hatte. Ja, und dann gab es so Anfang der 90er Jahre nochmal eine ganz neue Entwicklung. Da war ich auch dann anfänglich mit beschäftigt, habe das aber dann nicht mehr weitergeführt. Nämlich, man konnte geistliche Begleitung lernen auf Kursen. Und am Schluss gab es ein Zeugnis. Ich weiß nur, als ich einen solchen Kurs mal gegeben hatte, kamen dann die Teilnehmerinnen und sagten, ja, wir wollen das jetzt auch schriftlich haben, dass wir jetzt ausgewiesenermaßen geistige Begleiter sind. Und wo ich dann sagte, ja, aber so einfach geht das nun auch nicht. Also kann ich eigentlich geistliche Begleitung lernen, vermitteln. Ich kann zwar formal einige Tricks oder Hilfen oder Dinge nennen, die man beachten muss, aber kann ich selber geistliche Begleitung lernen, wie ein sonstiges Fach? Und damit sind wir mitten im Thema. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach einige Überlegungen, die mir so durch den Kopf gehen und auch kleine Rückfragen an die jetzige Praxis von geistlicher Begleitung stellen wollen. Also unser Thema lautet praktische Hinweise zur geistlichen Begleitung. Und zwar, ich habe zwei Teile. Der erste Teil ist mehr theoretischer Art, da ich also frage, ist das so, wie wir geistliche Begleitung ausüben? Ist das wirklich das Ganze und das Eigentliche? Und das zweite will ich wirklich auch konkrete Hinweise geben, wie geistliche Begleitung wahrgenommen werden kann. Schon angedeutet, momentan scheint es bei uns in der lateinischen Kirche so zu sein, dass man sich durch Kurse und Belehrungen in das Amt eines geistlichen Begleiters einüben kann. Zuweilen wird sogar Geld für einen solchen Dienst genommen. Oder man geht von einem Bistum hin und begleitet offiziell, vielleicht sogar mit Gehalt, solche geistlichen Begleiter. An eine solche Entwicklung lassen sich viele Fragen stellen. Denn geistliche Begleitung und Ausbildung lassen sich eigentlich, so meine ich, nicht lernen und lehren, da sie ein geistlicher, und das heißt geistgewirkter Dienst sind. Ursprünglich wurde das, was wir heute geistliche Begleitung nennen, als geistliche Vaterschaft bzw. Mutterschaft bezeichnet. Als solche wird sie auch heute noch in der Ostkirche ausgeübt. Die Bezeichnung geistliche Vaterschaft bzw. Mutterschaft bringt zum Ausdruck, dass wir einen biologischen Vater haben, der uns für das Leben gezeugt hat, aber dann auch einen geistlichen Vater, der uns für das Leben mit Gott zeugt. Alle jene, die durch ihre geistliche Weisung andere für das Leben mit Gott eingeführt haben, werden in der christlichen Glaubensüberlieferung von Anfang an als Vater bzw. Mutter bezeichnet. Die geistliche Vaterschaft darf als eine besondere und eigene Art von Freundschaft unter Glaubenden angesehen werden. Auch wenn sie nicht unmittelbar eine Freundschaft darstellt, ist sie ihrem Wesen nach doch sehr verwandt, denn sie beruht auf einer ganz einzigartigen und innigen Begegnung von Glaubenden. Die Bezeichnung Vater und Sohn ist nicht abhängig vom Alter der Betreffenden, sondern will die Beziehung der beiden Menschen zueinander ausdrücken. Insofern gibt es ebenso geistliche Mütter und Töchter. Wie Christus uns für das göttliche Leben gezeugt hat, so gibt der geistliche Vater seinem Sohn bzw. seiner Tochter das geistliche Leben weiter, auf das er in das Werk oder sie in das Werk Christi eintritt. Durch sein eigenes Leben im Glauben verkörpert der geistliche Vater sichtbar und erfahrbar, was der ihm Anvertraute werden will. Und er führt ihn so in die Begegnung mit Gott, den einzig wahren, aber Vater. Auf diese Weise wird auf dem Weg der geistlichen Vaterschaft die Vaterschaft Gottes erfahrbar. Darum geht's ja letztlich. In dieser Bestimmung der geistlichen Vaterschaft sind mehrere Kennzeichen von Bedeutung. Zunächst besagt sie, dass hier wirklich von Vaterschaft gesprochen werden kann, die als eine solche immer einzigartig und nicht beliebig ausgewechselt werden kann. Was der Begleitete im geistlichen Vater sucht, ist seine geistliche Kompetenz. Dies setzt aber voraus, dass der geistliche Vater auch selber ein intensives Leben im Glauben führt. Dabei ist es für diesen geistlichen Dienst bezeichnend, dass der geistliche Vater vom Begleiteten dazu erwählt wird, also nicht sich selber in einen solchen Dienst drängt oder es gleichsam amtlich tut. Auch kann man sich nicht selbst als einen geistlichen Vater ansehen. Auch darf man sich nicht selbst vorschnell als einen solchen ausgeben. Denn nicht schon durch Fertigkeiten und Berufserfahrungen wird man zu einem geistlichen Vater. Dieser Dienst darf vielmehr als ein Geschenk Gottes betrachtet werden, das dem Einzelnen gnadenhaft zukommt. Zudem, jeder ist auf einen ganz bestimmten geistlichen Vater hin angelegt, sodass die jeweilige Wahl eines geistlichen Vaters, eben auch einer geistlichen Mutter, recht viel über den Ratsuchenden selber zum Ausdruck bringt. Was immer der geistliche Vater sagt, kommt letztlich sogar aus dem Herzen des Begleiteten selbst, denn er hat es, wenn auch unter dem Einwirken des Heiligen Geistes, bei seinem Vater aufkommen lassen. Was also der Begleitete bei seinem geistlichen Vater sucht, trägt der Begleitete unbewusst eigentlich schon in sich. Der Begleitete wird nur reifen, wenn er gegenüber dem geistlichen Vater auch einen gewissen Gehorsam leistet. Dieser will ihm ja sagen, was von Gott kommt und nicht seine private Meinung oder Ansicht weitergeben möchte. Das ist ein wichtiger Punkt, der selten geleistet wird. Es geht also nicht um die Meinung des Begleiters oder des geistlichen Vaters, sondern ich suche ja bei ihm das, von dem ich glaube, dass Gott selber es mir durch ihn sagen will. Eine hohe Verantwortung auch für den geistlichen Vater. Dabei geht es bei der geistlichen Begleitung oder geistlichen Vaterschaft um eine aus Freiheit und Liebe akzeptierte Autorität. Deshalb wird der Begleitete auch für seinen geistlichen Vater beten, damit er ihn auf dem rechten Weg führt. Wie auch vor dem Gespräch beide sich im Gebet an Gott wenden, dass er seinen Willen kundtun möge. Der geistliche Vater dient so einzig der Berufung des anderen. In diesem Dienst erweist er sich dann als Sohn des Vaters, nämlich Christi, der in seiner Menschwerdung zum Bruder und Vater aller Menschen geworden ist. So begegnete der Glaubende in der konkreten Gestalt des geistlichen Vaters auch und vor allem Christus. Und die Liebe zu Christus findet ihren konkreten Ausdruck in der Liebe zum geistlichen Vater, wie auch in der Offenheit gegenüber dem geistlichen Vater. Die jeweiligen Bezeichnungen wie Kirchenvater, Altvater, Wüstenvater, Mönchsvater sind aber nicht naheliegend. Im Neuen Testament wird das Wort aber ausschließlich in der Anrede Gottes gebraucht, nie aber für einen Menschen. Denn der Glaubende soll ja keinen anderen als seinen Vater bezeichnen, wohl aber in der Kraft des Geistes, der die Gabe der Kindschaft schenkt, Gott selbst als seinen Vater anzurufen. In Matthäus 23,8 heißt es sogar, ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister Christus, ihr alle aber seid Brüder. Lasst euch also nicht Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Nicht anders erklärt es Irenäus, also gestorben 202, Anfang dieses dritten Jahrhunderts, der Vater des Menschengeschlechts, so sagt er, ist das Wort Gottes. Dieses Verständnis wandelt sich dann beim Basilius. Er bezeichnet jene als Väter, die jemanden durch das Evangelium gezeugt haben, und als Brüder, die den gleichen Geist, der zu Söhnen macht, empfangen haben. Also ab dem 4. Jahrhundert haben wir genau dies, wie wir es heute kennen, die sogenannte geistliche Vaterschaft, die andere durch das Evangelium zeugen. Die geistliche Vaterschaft entspricht insofern dem biblischen Verständnis, als es um eine Vaterschaft im Glauben geht. Aufgrund der Zeugung in Christus durch das Evangelium versteht sich der Apostel als der Vater seiner geliebten Kinder, so in 1. Korinther 4. Er erleidet Geburtsschmerzen für seine Kinder, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt, Galater 4. Timotheus und Titus sind für ihn nicht nur Mitarbeiter, sondern echte Söhne im Glauben. Deshalb lässt sich sagen, die Frohbotschaft Christi verkündigen, das heißt Leben im Glauben mitteilen. Und dies ist gleichbedeutend mit Vatersein. Der Sinn der geistlichen Vaterschaft ist also Zeugung im Glauben, wie auch die Weitergabe des neuen und wahren Lebens im Glauben. Der geistliche Vater führt den ihm anvertrauten Menschen zur Vollgestalt seines Lebens, die nur in Gott zu finden ist. Jede Vaterschaft im Glauben leitet sich aber ab von der Vaterschaft Gottes. Gott allein ist Vater, nämlich der Vater seines Sohnes. Christus hingegen ist unser aller Vater, weil er uns durch seine Auferstehung zum neuen Leben gezeugt hat. Der Begleiter gilt als ein geistlicher Vater, insofern er in dieses neue geistliche Leben einführt. Mit diesem Dienst jedoch bleibt der geistliche Vater Sohn im Sohne, der sein Vater ist. Er darf sich in seinem Dienst als geistlicher Begleiter insofern nur als Vater bezeichnen, als er selbst ein Sohn des Vaters Christus ist. Die neutestamentlichen Briefe bezeugen hierzu, die Frohbotschaft Christi verkündigen heißt Leben mitteilen. Dies jedoch ist gleichbedeutend mit Vatersein. Der geistliche Vater muss nun nicht immer auch der Beichtvater sein. Entscheidend ist, dass er selbst aus dem Heiligen Geist lebt. Keiner ist aufgrund seines Amtes oder einer bestimmten Autorität, mit der er anderen vorsteht, schon ein geistlicher Vater, sondern einzig aufgrund des Heiligen Geistes, der in ihm wirkt und aus ihm spricht. Die Gabe des Geistes jedoch ist an kein Amt, an kein Geschlecht und auch nicht an ein bestimmtes Lebensalter gebunden. Der geistliche Vater kann sodann seinen Dienst wohl kaum wie ein Geschäft oder einen Job ausüben. Vielmehr sieht er sich so unmittelbar in das Leben des anderen hineingenommen, dass er sich davon nicht distanzieren kann. Deshalb liegt es ihm auch fern, über den anderen zu urteilen. Er will nur, dass er gerettet wird. Eine wichtige Aussage. Es geht also nicht darum, den anderen zu beurteilen, zu korrigieren oder zu beraten. Der geistliche Vater will, dass der andere, die andere gerettet wird. Die geistliche Begleitung, die der geistliche Vater ausübt, dient dann einer Neugeburt des inneren Lebens, aber eben in der Solidarität des gemeinsamen Glaubens. Wie schon angedeutet, am Ende des geistlichen Weges kann am Begleiteten sein Meister gleichsam wiedererkannt werden. Paulus sagt hierzu über seine Gemeinde in Korinth: Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unser Herz, von allen Menschen verstanden und gelesen. Denn ihr steht vor aller Augen da als der von uns ausgefertigte Brief Christi, der nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes geschrieben ist. Und dies nicht auf Tafeln aus Stein, sondern aus Herzenstafeln aus Fleisch. Eine wunderbare Definition von geistlicher Begleitung. Der wahre Brief des Begleiters ist der Begleitete. An ihm ist der Begleiter abzulesen. Dann aber sind Lehrer und Lehre eins geworden. Nun wird nicht jeder eine solche geistliche Vaterschaft im eigentlichen Sinn des Wortes erleben können. Denn es ist ja ein Geschenk, wenn sie einem zuteil wird. Gleichfalls darf keiner sich selber für einen solchen Vater halten, besonders dann nicht, wenn man mit dem jeweiligen Menschen befreundet ist. Aber dennoch, es gibt viele Varianten der geistlichen Vaterschaft, weil wir alle auf vielerlei Weise dazu berufen sind, anderen auf ihrem Glaubensweg Vater und Mutter zu sein. Und so könnte man ja in gleicher Weise auch sagen, eine Mutter ist auch die geistliche Mutter ihrer Kinder, wenn sie sie zum Beispiel in den Erstkommunionunterricht einführt oder sie das Glauben lehrt oder wenn sie einem heranwachsenden Kind Hilfen gibt in Glaubensfragen oder Lebensfragen. Auch das ist schon eine geistliche Begleitung, nicht zu übersehen und ein sehr entscheidender Dienst. Es gibt also eine Vielfalt der Ausübung und es muss nicht nur die sogenannte professionelle geistliche Begleitung sein, dass wir von so etwas überhaupt sprechen. Aber ich möchte nun zwei Gestalten nehmen, um noch tiefer einzudringen in das, was ich unter geistlicher Begleitung verstehe. Und ich möchte Sie selber dazu anregen, auch sich eine Meinung oder auch ein Urteil zu erlauben. Nämlich, ich sagte schon, es gibt eine Vielfalt in der Ausübung der geistlichen Begleitung. Sie nimmt viele Formen in unserem Leben an, wie eben auch angedeutet. Aber wenn Sie einmal nachschauen, und so möchte ich es jetzt auch wieder tun, nämlich im Leben der Heiligen, dann bekommen wir weitere Antworten, was nämlich das Wesen geistlicher Begleitung ausmacht und wie vielfältig sie ausgeübt werden kann. Denn die Vielseitigkeit geistlicher Begleitung finden wir im Leben der Heiligen bezeugt. Und geistliche Begleitung haben die Heiligen eben recht unterschiedlich erfahren. Sei es in der Erkenntnis und Befolgung des Willens Gottes im eigenen Leben, so Maria, selbst in den notvollen und schweren Erfahrungen des Lebens, so Paulus, oder in ganz natürlichen Beziehungen, wie die Eltern, aber auch als Freund, so bei Augustinus, oder als Prediger, Johannes Tauler. Als wichtige Orte der Seelenführung erweisen sich die Exerzitien, so Ignatius von Loyola, das Unterwegssein, das Pilgersein, so Benedikt Labre. Und die alltäglichen Gegebenheiten können uns ein Begleiter werden, so Franz von Sales. Die klassischen Situationen der geistlichen Begleitung sind sehr unterschiedlich. Also, und die Formen können sein, so bei Seraphim von Sarow, das geistliche Gespräch, oder die Beichte, so beim Pfarrer von Ars, oder auch der Brief, so bei Abbé Huvelin und Charles de Foucault. Aus dieser Vielfalt von geistlicher Begleitung möchte ich zwei Beispiele hervornehmen. Nämlich das eine ist Maria und das andere ist Paulus. Und Sie werden sehen, ich habe sie auch bewusst, gerade diese beiden aus der Vielfalt der Ausübung ausgesucht. Nehmen wir das erste Beispiel, könnte es umschreiben mit die Weisung der Mutter. Die Weisung der Mutter als geistliche Begleitung. Es mag vielleicht überraschen, die Ausführung zur geistlichen Begleitung mit Maria als einem Grundmodell geistlicher Weisung im Alltag zu konkretisieren. Doch schon biografisch ist es ja meist so, dass die erste Einführung und Begleitung im Glaubensalltag von den Eltern gegeben wird. Zudem lässt sich gerade an Maria das innere Wesen der geistlichen Begleitung deutlich machen. Geht es in ihr doch letztlich einzig und allein um die Bereitschaft, auf dem eigenen Lebensweg den Willen Gottes zu erfüllen. Und dort wird der erste Ort sein, gerade die Eltern. Es gibt in der Ostkirche die Ikone Hodigetria, Maria als Wegweiserin zum Herrn, so ist sie doch dargestellt. Von Gott auserwählt ist Maria nicht mehr für sich selber da. Von ihr gilt gleichfalls, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Maria ist insofern das Urbild eines geistlichen Begleiters, als sie zeigt, Christ ist, wer nicht mehr sich selbst gehört, 1 Korinther 6,19, sondern auf sein Wort hin, Lukas 5,5, aufbricht, um den Willen des Herrn zu erfüllen. Damit weist Maria auf das hin, was jedes Leben im Glauben bestimmt, nämlich das Hören auf Gottes Wort und die Bereitschaft, in allem seinen Willen zu erfüllen. Wer Christus nachfolgen möchte, sucht all das, was er vom Wort und Willen des Herrn schon verstanden hat, in seinem Leben auszubuchstabieren. Sie kennen es aus Markus 3,31, wer den Willen Gottes tut, dieser ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die entscheidende Auszeichnung Mariens besteht letztlich weder in ihrer biologischen Mutterschaft noch in ihrer Jungfräulichkeit, sondern darin, dass sie in unbedingtem Glauben tut, was der Herr ihr aufträgt. So ist sie eine wahre Jüngerin ihres Herrn und darin uns Vorbild, Urbild, ja uns selbst Mutter. Noch in einem anderen Sinn erweist sich Maria als eine geistliche Wegweiserin. Denn bevor Maria den Herrn in ihrem Leib trägt, ist er schon in ihrem Herzen geboren. Nichts, so sagt Augustinus, hätte Maria die Vertrautheit leiblicher Mutterschaft genützt, wenn sie nicht Christus auf glückseliger Weise zuerst mit dem Herzen und dann erst mit dem Leib empfangen hätte. Schon zur Stunde der Verkündigung wird von Maria der ganze Glaube eingefordert. Und die Antwort auf ihre Erwählung, ich bin die Magd des Herrn, besagt, dass sie das Wort Gottes wirklich verstanden hat und dass sie über sich verfügen lässt, ohne schon das eigene Leben durchschauen zu können. Sie ist bereit, sich von einer Erfahrung in die andere führen und schließlich sogar von 7 Schwertern im Herzen verwunden zu lassen. Selbst unter dem Kreuz nimmt Maria nicht Anstoß an der Art und Weise, wie Gott mit ihr, seiner Magd, umgeht. In ihrer Treue zum Herrn erfährt sie, dass Gott die Menschen nicht voneinander trennt, sondern sie in den neuen Dienst aneinander und füreinander ruft. Sagt doch der Gekreuzigte den unter dem Kreuz Stehenden, siehe da deinen Sohn, siehe da deine Mutter. Das Urbild aller geistlichen Begleitung. Aber Maria konnte es nur sein, weil sie eine Jüngerin und darin wirklich Mutter des Herrn war. Aufgrund dieses ihres Dienstes wird Maria um ihre Fürsprache angerufen. Weil sich an ihr alle Verheißungen erfüllt haben, glaubt die Kirche, dass von ihr das Wort des Apostels gilt, die, welche die Fülle der Gnade und der Gerechtigkeit empfangen, werden als Könige herrschen im ewigen Leben durch den einen Jesus Christus. So Römer 5,17. Deshalb bezeichnen wir ja Maria auch als Königin, weil sie eben, wie Paulus sagt, die Fülle der Gnade und der Gerechtigkeit empfangen hat. Das heißt für unsere Fragestellung, je mehr ein Mensch im Glauben für das in Christus der Welt zugesprochene Heil in Dienst genommen wird, desto umfassender wird er in den Dienst auch für andere genommen. So gilt Maria als Magd des Herrn, aber auch als Magd und Mutter aller Glaubenden. Wie Maria helfen uns die Zeugen des Glaubens immer klarer den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Und in all dem zeigt sich, dass die Gottesgebärerin in der Tat eine zuverlässige geistliche Begleiterin auf dem Weg zu Gott ist. Insofern können wir sogar sagen, jeder geistliche Weg ist letztlich marianisch. Maria ist nämlich der Typus christlichen Lebens. Maria ist also nicht nur eine Heilige, wie andere heilig sind, sondern in Maria sehen wir den Typus allen christlichen Glaubens und allen christlichen Weges. Und so wird alle geistliche Begleitung letztlich marianisch sein und nach der Gestalt Mariens ausgeübt werden. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Also Maria eben die Weisung der Mutter. Jetzt das zweite Beispiel, die Weisung des Seelsorgers. Und das möchte ich kurz an Paulus darstellen. Denn eine weitere Grundgestalt geistlicher Weisung zeigt sich bei dem Apostel Paulus. Der Weg der Nachfolge beginnt für ihn mit seiner Bekehrung. Wenn er über das Damaskus-Ereignis schreibt, spricht er nie von einer Bekehrung. Auch das Johannesevangelium benutzt dieses Wort nicht, während es bei den Synoptikern und in der Apostelgeschichte oft vorkommt. Ein wichtiger Text aber zur Bekehrungserfahrung des Apostels findet sich nun in Galater 1, 15 bis 16. Da heißt es: Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkünde, da zog ich keinen Menschen zu Rate. In Damaskus, so heißt es, offenbart sich Jesus Christus an Paulus. Diese Erkenntnis Jesu übertrifft alles andere, Philipper 3,7. Sie wird zur Quelle seiner Tätigkeit als Seelsorge. Das Wort, so sagt er, ist wahr und es ist wert, dass alle es annehmen. Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe deshalb Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut beweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. 1 Timotheus 1,16. Also Paulus erhebt den Anspruch, dass er so Christus erfahren hat, dass in ihm das Erbarmen Gottes sich erfüllen konnte. Und deshalb ist er Vorbild für alle, die auch in Zukunft an Christus glauben wollen. Damit sagt Paulus selbst, er ist also Vorbild für jede weitere Form von geistlicher Begleitung. Doch das Überwältigende dieser Erfahrung droht in den Nöten seiner Seelsorgsarbeit immer wieder unterzugehen. 10 Jahre danach berichtet er von all den Mühseligkeiten in Damaskus, dem Nichtverstandenwerden in Jerusalem und von den Zeiten der Einsamkeit und der Trostlosigkeit. 19 Jahre nach seiner Bekehrung gibt Paulus in Milet einen kurzen Rechenschaftsbericht über seinen 3-jährigen Dienst an denen, die er auf dem Weg des Herrn geführt und begleitet hat. Er sagt in Apostelgeschichte 20, 18 bis 19, Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war. Also so versteht der geistige Begleiter es in ihrer Mitte, ununterbrochen. Die Menschen sind also mit Paulus bekannt, sie wissen alles von ihm. Doch dann heißt es, ich habe dem Herrn gedient in aller Demut, in Tränen. In seiner Seelsorgstätigkeit dient also Paulus einzig seinem Herrn. Er ist sein Diener, nicht Diener der Gemeinde. Darin liegt aber auch dann seine Freiheit gegenüber der Gemeinde. Die Tränen deutet Paulus als das Ergebnis seines apostolischen Lebens mit all seinen Prüfungen und Nachstellungen. Auch sonst ist von diesen Tränen die Rede in Apostelgeschichte 20, 31, 2 Korinther 2, 4. Aber auf der anderen Seite steht auch eine tief empfundene Freude, 1 Thessaloniker 3, 9. Paulus verrichtet also seinen apostolischen Dienst nicht wie ein Bürokrat, nicht am Schreibtisch, nicht nach Bezahlung, nicht als Funktionär, sondern mit großer emotionaler Intensität. Er wendet sich jedem mit vollem Herzen zu, sei es in Traurigkeit und unter Tränen oder sei es in Freude. Paulus hebt sodann hervor, dass er in aller Demut dient. Auch eine wunderbare Beschreibung des Begleiters. Es ist ein demütiger Dienst. Ich bin dem anderen zu Dienste. Ich will gerade nicht geistliche Macht missbrauchen. Die Haltung der Demut Er wächst aus seiner eigenen Lebenserfahrung, 1 Korinther 15, 8 bis 9. Der demütige Mensch weiß darum, was hast du, das du nicht empfangen hättest, 1 Korinther 4, 7. Diese Erfahrung führt er dann in 1 Thessalonicher 2, 4 bis 8 weiter. Er sagt, wir predigen, weil Gott uns geprüft und uns das Evangelium anvertraut hat. Nicht also um den Menschen, sondern um Gott zu gefallen, der unsere Herzen prüft. Nie haben wir mit unseren Worten zu schmeicheln versucht, das wisst ihr. Und nie haben wir aus versteckter Habgier gehandelt, dafür ist Gott Zeuge. Wir haben auch keine Ehre bei den Menschen gesucht, weder bei euch noch bei den anderen. Obwohl wir als Apostel Christi unser Ansehen hätten geltend machen können. Im Gegenteil, wir sind euch freundlich begegnet. Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so waren wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben. Denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Auch dieser Text ist eine großartige Beschreibung dessen, was geistliche Begleitung sein könnte. Er sagt zunächst, Gott hat mich geprüft. Also vor Gott ist er ausgewiesen und nicht durch ein Zeugnis. Und er weiß, er hat nicht eine Fertigkeit, sondern er sagt dann, ihm ist das Evangelium anvertraut. Das ist also das Logbuch der geistlichen Begleitung. Aber er soll die geistliche Begleitung, so führt er weiter aus, nicht so ausüben, um einem Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Denn er wird ja das Herz des Begleiters eines Tages prüfen. Also die Unabhängigkeit des Begleiters. Deshalb sagt er, er wollte anderen nie mit seinen Worten schmeicheln. Und er wollte auch nichts haben, Habgier. Das heißt, er will kein Ansehen haben, er will auch nicht berühmt sein als geistlicher Begleiter, sondern in Demut tut er seinen Dienst. Er hat keine Ehre bei den Menschen gesucht, weder bei euch noch bei anderen, sagt er. Obwohl er die Macht hat, er ist ja Apostel, er hat Ansehen, er hat die Vollmacht, würden wir als Priester sagen. Was seine Vollmacht ist, das beschreibt er dann in seinem letzten Satz. Es ist nicht die äußere Vollmacht, nicht die Rechtsvollmacht, nicht die Wissensvollmacht, sondern er sagt dann, was seine Vollmacht ist. Er beschreibt es mit den Worten, wir sind euch freundlich begegnet, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. So waren wir euch zugetan. Und wir wollten euch am Evangelium Gottes teilhaben lassen. Aber dann schränkt er gleich ein, allemal am Evangelium, aber auch an unserem eigenen Leben. Denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Also, so können Sie sagen, auch bei Paulus kommen so einige Grundhaltungen des Seelsorgers, aber letztlich auch des geistlichen Begleiters sehr deutlich und markant zur Sprache. So, dann heißt es in 2 Korinther 1, 8 bis 9, der Apostel weiß sich in seinen alltäglichen Seelsorgsarbeiten zu bescheiden. Er sagt wörtlich, wir wollen euch die Not nicht verschweigen, Brüder, die in der Provinz Asiens über uns kam und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war erschöpft, so dass wir am Leben verzweifelten. Aber wir haben unser Todesurteil hingenommen, weil wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen wollten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Sie kennen es, immer wieder klagen die Priester unter Überarbeitung. Paulus setzt sogar noch eins hinzu. Er sagt, es ist nicht Überarbeitung, sondern er ist sozusagen über die Maßen erschöpft. Er ist am Leben verzweifelt. Ja, er hat sein Todesurteil sogar hingenommen. So setzt er sich ein. Also ein Apostel ganz im Dienst seiner Gemeinde, aber wirklich im Dienst der Fußwaschung. Aber das ist nicht alles. Denn wenn wir so die geistliche Begleitung nur verstehen würden, dann würden wir sagen, das ist ein unmenschlicher Dienst oder geht man kaputt oder anderes mehr. Und deshalb müssen wir noch eine andere Erfahrung des Apostels Paulus beschreiben. Er nennt sie in 2 Korinther 4, 8 bis 10. Da beschreibt er nämlich seine seelsorgliche Tätigkeit mit dem Bild der Wandlung. Denn der Apostel wandelt sich in das Bild Jesu und nimmt dessen Leuchten an. Er schreibt, mit unverhülltem Antlitz spiegeln wir alle die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so, weil es die Herrlichkeit des Herrn des Geistes ist, in das gleiche Bild umgewandelt zu immer größerer Herrlichkeit. 2 Korinther 3,18. Dann heißt es weiter, weil sich dies aber ständig vollzieht, steht hier das Verb spiegeln im Präsens. Paulus spürt in seinem seelsorglichen Wirken Tag für Tag, wie sein eigenes Wesen immer durchsichtiger wird, durchsichtig auf Christus hin. Eine Erfahrung, die als Frucht, wie er sagt, der vielen Gebete, des unentwegt festgehaltenen Vertrauens und seines langen Leidens gelten darf. Deshalb heißt es dann in 2 Korinther 4, 8 bis 10, allenthalben bedrängt sind wir doch nicht erdrückt, ratlos sind wir doch nicht mutlos, verfolgt doch nicht verlassen, niedergeworfen doch nicht verloren. Wir tragen alle Zeit das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch Jesu Leben an unserem Leben und Leib sichtbar wird. Auch wenn die Gemeinden voller Streit und eitler Ehrsucht sind, kann Paulus durch alles Vordergründige hindurchsehen und mit Freuden Gott danken, Kolosser 1,12. Wir danken Gott immerfort für euch alle, heißt es in 1 Thessaloniker 1,2. Das heißt, der gereifte Seelsorger hat die Fähigkeit, das Gute im Innern der anderen zu erkennen und es auch zu benennen. Aus dieser Zuversicht bezeichnet er dann seine Gemeinde als meine Freude und meine Krone, so in Philipper 4,1. Öfters wird Paulus aus Städten und Gemeinden hinausgeworfen. Immer wieder muss er neu anfangen und doch, 1 Korinther 13,7, die Liebe ermüdet niemals. Die Liebe schenkt in aller Bedrängnis Geduld und Hoffnung. Römer 5, 3-5. Dies gibt aber dann dem Seelsorger die nötige Freiheit. Wir haben uns keinen Augenblick unterworfen. Wir haben ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe. Auch ein aktuelles Wort. Der Seelsorger, der nicht nachgibt, auch nicht Zeitströmungen, auch nicht aktuellen Meinungen oder ein Seelsorger, der nicht den seichten und weichen Weg geht, sondern der es durchaus auch versteht, zu fordern, herauszufordern. Aber nicht aus Machtgehabe, sondern weil er weiß, es geht um das Heil der Menschen. Und da gilt nur ganzer Einsatz. Am Ende seiner Tätigkeit gibt es noch eine andere Erfahrung seiner Seelsorgearbeit. Denn er ist wirklich physisch erschöpft und verlassen. Aber auch da fügt er wieder hinzu, was ihn hält, nämlich das Vertrauen auf Gott, das unerschütterlich ist. Er sagt, der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich in sein himmlisches Reich führen, ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. 2 Timotheus 4,18. Paulus vertraut also als Seelsorger felsenfest, weil er darum weiß, dass letztlich Gott allein die Gemeinden führt und leitet. Das gibt ihm Trost und Zuversicht. So können wir auch heute wieder sagen, auch wenn wir vielleicht zuweilen an der Kirche verzweifeln gegenwärtig oder sagen, wie soll das alles noch ein gutes Ende finden, Paulus würde uns sagen, Gott ist es allein, der die Gemeinden und die Kirche führt und leitet. Am Ende der ersten Missionsreise ermuntern Paulus und Barnabas die Jünger, sie bestellen Ältesten für die Gemeinden und empfahlen sie dem Herrn, zu dem sie sich gläubig bekannt hatten. Apostelgeschichte 14. Ein wenig später heißt es in Apostelgeschichte 20,32: Nun befehle ich euch dem Herrn und dem Wort seiner Gnade. Er hat die Macht, aufzubauen und allen Heiligen ihr Erbe zu geben. Wie der Gekreuzigte sein Leben in die Hände des Vaters befiehlt, und eben nicht nur sein Leben, sondern auch sein Werk. Und wenn er sagt, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, dann sagt er eigentlich, in deine Hände empfehle ich meine Kirche. All das, was ich dem Menschen überliefert habe, er weiß all das beim Vater bestens aufgehoben. Und deshalb kann er in Frieden sterben. Und so übergibt auch der Apostel voll Vertrauen seine Gemeinde dem Herrn. Der Apostel baut auf Gottes Beistand. So heißt es in 2 Korinther 6,10, wir haben nichts und haben doch alles, aber eben in und aus Gott. Auch wenn der Apostel nicht mehr länger als Seelsorger bei seiner Gemeinde ist, das Wort der Gnade wird künftig die Gemeinde erneuern, heilen und aufbauen. Also er verlässt seine Gemeinde, Milet, aber er weiß, Gott selber wird sein Werk vollenden, das er begonnen hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, aus all diesen Bemerkungen erkennen Sie, was geistliche Begleitung ist, so meine ich. Es ist wirklich ein demütiger Dienst, aber auch ein Dienst voll Vertrauen, ein Dienst in vollem Einsatz. Vor allem aber, es ist ein geistlicher Dienst. Ein solcher Dienst hat nur wenig gemeinsam mit Gruppendynamik oder Widerspiegeln oder sich einfühlen. Es geht um viel mehr. Es geht letztlich, dass das Leben des Evangeliums in einem anderen Menschen lebendig wird. Verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Schluss fragen wir uns nach praktischen Konsequenzen. Auch dies wäre viel ausführlicher zu tun, manches haben wir angesprochen, aber ich glaube, aus dem Gesagten können Sie vieles schon wieder weiterdenken. Erstens, wichtig für jede geistliche Begleitung ist, dass ich auch fordern darf. Deine Sache steht auf dem Spiel. Es geht um deine Sache, nämlich die des Begleiteten. Also der Begleitete soll selber wissen, dass er die Begleitung in die Hand nehmen muss und sich nicht bloß bedienen zu lassen hat. Deshalb hat er sich auf die Begleitung vorzubereiten, vielleicht sogar auch schriftlich. Aber eben wie Paulus auch zeigt, der Begleiter soll nicht geschont werden. Man darf ihn mit seinen Fragen, Nöten belasten. Ja, man kann ihm auch all sein Leid wirklich anvertrauen. Also es geht wirklich um einen fordernden Dienst auf beiden Seiten. Das Zweite, was wir gesehen haben, es geht um Freiheit. In der Begleitung muss Freiheit walten, und zwar eine letzte unveräußerbare Freiheit. Denn es geht ja nicht um die Beziehung von Begleitetem und Begleiter, sondern es geht um die Beziehung des Begleitenden zu Gott. Deshalb ist der Begleiter immer nur Vorläufer, ähnlich wie Johannes. Und er soll sich freuen wie der Freund des Bräutigams, wenn der andere in die Gemeinschaft mit Gott findet. Auch hier wieder sehr schön ein Beispiel aus dem Leben des Ignatius von Loyola, der sagt, der Begleiter soll sich so verhalten wie eine Waage. Er soll nicht in eine oder die andere Richtung den anderen lenken. Und, sehr wichtig, er soll den Schöpfer mit seinem Geschöpf in eine Begegnung führen. Denn der Schöpfer und Herr will sich selbst seiner frommen Seele mitteilen. Damit ist gesagt, eine Begleitung ist umso besser, als sie den anderen in das Gebet führt, in die Begegnung mit dem Herrn, dass er hellhörig wird für die Führung des Heiligen Geistes in seinem Leben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, leider ist die Zeit schon wieder fortgeschritten und ich muss meine Ausführungen hier beenden. Aber ich meine, durch diese wenigen Hinweise doch dargestellt zu haben, dass geistliche Begleitung wirklich etwas mehr ist als ein geistliches Management oder ein geistliches Gespräch oder ein Smalltalk oder ein Austausch im Glauben. Ja, geistliche Begleitung steht unter höchsten Ansprüchen, wie bei Maria und Paulus gezeigt wurde. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Ihnen auch dieser Dienst der geistlichen Begleitung vielleicht zuteil wird. Manchmal muss man lange suchen, aber es kann auch sein, dass ich längst schon eine solche Begleitung in meinem Leben erfahren habe, dass ein Mensch, ein Priester, ein Kaplan mich längst schon für ein geistliches Leben gezeugt hat. Und dann habe ich diesem Geschenk ein Leben lang treu zu bleiben, weil ich mich ihm verpflichtet weiß. Ihnen noch alles Gute und ein gutes Nachdenken über unsere Ausführungen.
Einen ganz herzlichen Dank an Pater Michael Schneider. Er ist der Spiritual im Priesterseminar in Eichstätt und hat uns heute hier in der Spiritualität praktische Hinweise zur geistlichen Begleitung gegeben und präsentiert. Ein fast schon entgeistlicher Dienst, den er uns hier erwiesen hat, denn seine Worte haben auch dazu beigetragen, dass das Evangelium in uns ein bisschen lebendiger geworden ist. Ein ganz herzlichen Dank Ihnen, Pater Schneider.
Ja, gerne.
Dürfen wir Sie zum... Ach, warten Sie, bevor ich gleich noch in den Segen bitte, liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie natürlich auch in Kürze in unserer Mediathek auf www.horeb.org nachhören. Auch als CD können Sie sich diese Sendung bestellen und schicken lassen. Da wenden Sie sich einfach an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Die Kollegen schicken Ihnen gerne einen Mitschnitt von dieser Sendung mit Pater Schneider zu. Und jetzt, Pater Schneider, dürfen wir Sie zum Abschluss zu dieser gesegneten Sendung nochmal um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, gerne. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse über euch sein Antlitz leuchten und schenke euch seinen Frieden. So segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an Sie, Pater Schneider, und auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt hier mit dabei gewesen sind in der Spiritualität. Alles Gute und Gottes Segen wünsche auch ich Ihnen. Ich bin Astrid Mooskopf.